Blicksport Podcast Pro und Konter, da sind wir wieder. Heute reden wir über Ski. Wir müssen nochmal über Ski reden.
Ja, unbedingt.
Ist mir aufgetragen worden. Wir reden über Fußball, Formel 1, Hockey.
Alles.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Neue Woche. Neues Glück.
Neuen Anlauf. Das Mal versuchen wir, unter einer Stunde zu bleiben. Das ist eine grosse Challenge für uns.
Warum eigentlich? Wir kriegen immer wieder Zuschriften. Zuletzt vom Roger, den wir sehr geschätzt haben.
Wo man auch den Frotscher nennen, hat er gesagt.
Einfach nicht Roger.
Roger auf gar keinen Fall.
Nein, machen wir nicht. Wir sagen ja nicht Angela bei uns. Also, das tut mir immer in den Ohren weh.
Haben wir es schon gesagt, oder?
Haben wir das gesagt?
Ich glaube schon. Man passt sich ja dann an.
Angie geredet.
Angie Merkel. Ja, weiß nicht.
Ja.
Egal. Jetzt haben wir es geschafft, uns innerhalb von 2,5 Sekunden vom Weg vom schnell fertig werden abzubringen. Warum eigentlich? Also die Leute haben es noch gern, behaupten sie. Wobei die es nicht gern haben, die schalten wahrscheinlich einfach ab und schreiben dann nicht, dass sie es gern haben. Nein, das Problem ist folgendes. Nach uns will wieder jemand ins Studio. Amen. Das kann man buchen. Und,
Also wer nicht mehr vor uns ins Studio geht, wissen wir seit dem Sonntag spätestens. Das ist nämlich CS, wo uns die uns mindestens einmal ausgesperrt
das hat. Das eine oder andere Mal haben die uns da den Rang abgelaufen. Ja,
passiert nicht mehr.
Wir legen Holz an und hoffen, dass die Rechnungen auch schon gezahlt sind. Sonst vielleicht jetzt mal eine Mahnung schicken. Die Adresse ändert sich nicht gross. Ein grosser Paradeplatz ist einfach eins nebendran. Irgendwie so im ein bisschen hässlicheren Gebäude. Oder, meinst du, UBS zügelt jetzt... Das CS-Gebäude, das muss man sagen, ist schöner, oder? Am Zürcher
das
Paradeplatz
schöner, ja.
Als das UBS-Gebäude.
Sandsteingebäude, für die, die es nicht kennen, wo, mehr
Wurf hat ein alter Blattmacher-Kollege von uns gesagt, ausstrahlt. Das UBS-Ding, das sieht so ein bisschen aus wie, sag jetzt mal, Riga 1982, etwa so, gefühlt.
Postkommunistischer, strenger Bau, ohne viel Charme. Bürogebäude halt,
ja.
Wo man früher gebaut hat. Ja.
Genau, also wenn sie bei der UBS schlau sind, dann zügeln sie über. Oder bauen mindestens so ein Brückli. Das machen sie doch gerne auch, dann so über die Strasse. Gerade die Kötergefilde, dass man ohne Probleme überkommt. Vielleicht macht man einfach das. Und dann sollte je wieder eine Sparte von der CS abgestoßen werden, kann man dann die Brücke mit relativ wenig Aufwand wieder...
Sprengen.
Ja, in irgendeiner Form abbauen. Vielleicht ist es eine Hängebrücke, wo man einfach so mit einer Heckenschere dann den aktuellen CEO sagt, so, jetzt entlasse ich euch in eure Freiheit.
Und nabeln wir uns ab.
Hoffen wir, es steht niemand drauf. Man sollte nicht an der Hängebrücke schneiden, wo man selber drauf steht. Das ist eine alte Busch-Gängerweisheit. Gut, also,
sehr gut.
Wir sollten nicht zu lang werden, da bemühen wir uns.
Ja, da bewegen wir uns zügig vorwärts,
wir ein,
so
sagen.
Wenn man es im Verkehr macht.
Oh, ja, du hast noch Verkehrsmeldung, das müssen wir vielleicht noch schnell besprechen, auflösen. Letzte Woche waren wir ja erschüttert, was dir widerfahren ist.
Der Audi, wo mich fast überfahren hat, also überfahren.
Dein Auto gerammt.
Der ist scheinbar dingfest gemacht worden, der vor mir war, vor dem Rotlicht. Hat noch scheinbar Anzeiger gestartet und meine Autonummern auch ins Spiel gebracht, worauf ich dann einen Anruf gekriegt habe. Und da hat es geheißen, dort, ja.
Was hat
es ist erledigt.
Okay.
Ja.
Was haben Sie denn jetzt mit dem gemacht?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist mir eigentlich auch Wurst, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Aber man hat nicht gefunden. Also, was hast du denn eine Zeugenaussage müssen machen?
Mehr oder weniger.
Also, bestätigen.
Also, was mich meistens erstaunt hat, ist meine eigene Reaktion gewesen. Durch das ich sehr erschrocken bin, weil der von links so rasant auf mich zugefahren ist. Und dann behauptet hat, ich müsse fahren, da war ich ja roh gewesen. Ich bin dann doch einigermaßen nerviert. Ich habe ein paar Schimpfwörter gebraucht, die ich sonst eigentlich nicht brauche, vor allem nicht im Auto, weil ich dort, wenn ich mal stehen muss und so, ist mir das relativ gleich. Sehr entspannt eigentlich. Aber dort bin ich doch irgendwie aus der Haut gefahren und habe mir dann so das Ecken nachher, es ist, wenn der Schrecken noch ins Spiel kommt, wenn man verschreckt, dann ist man zu Reaktionen fähig, wo man sonst vielleicht meint, man hat die nicht in sich.
Das war eine Extremsituation.
Ja, also, aber für mich war es dann auch erledigt. Gewesen. Also, als ich dann das Telefon gekriegt habe, dachte ich, ja, pff, was von mir aus? Ja, machen, was er will, aber ob jetzt der Ding festgemacht wird oder angezeigt, solange niemand zu körperlichem Schaden gekommen ist, sage ich einmal, ja.
Ja gut, du hast ja offensichtlich um deine körperliche Unversehrtheit gefürchtet.
Ja, es ist mir verschreckt, wenn er so mit so viel Tempo kommt und nachher denkst du, ja, du stehst da vor dem Rotlicht, wo soll ich denn hin, also um Himmels Willen?
Ja.
Was nicht der, der Flucht war oder sonst einfach irgendwie durchgeknallt und in grosser Eile.
Ja, offensichtlich. Noch. Jetzt hat er wahrscheinlich Zeit zum, ja gut, ich weiß nicht, was, eben, kommt wahrscheinlich darauf an, was man sich sonst noch geleistet hat, was Konsequenzen angeht. Aber wegen 40 Franken Buss wird wahrscheinlich nicht recherchiert im Normalfall. Aber ich wüsste da unsere Hörer auch mehr. Also Inputs jederzeit gerne an dino.kessler.ch. Wenn ihr einen Verkehrstherapeut kennt, den guten, dann würde es auch, ja, würde uns vielleicht auch weiterhelfen, je nachdem. Also,
gut.
Apropos.
Also fahren.
Schnelle Fahrer, genau. Und Fahrerinnen. Es ist nochmal Ski gefahren worden am Wochenende. Sehr zu deiner Freude. Hat es auch noch einmal ein Parallelrennen gegeben? Der grösste Witz in der Geschichte von Parallelrennen. Jetzt ist es soweit. Man hat ja immer das Gefühl, es gelingt dem Internationalen Skiverband nicht, noch einen draufzusetzen. Und dann machen sie es gleich. Jetzt ist es Weltcup-Finale in Andorra gewesen. Warum nicht? Schöner Ort, gerade um diese Jahreszeit. Sulzschnee nie so gut wie dort. Und nachher hat man zwei Speed-Disziplinen, zwei technische Disziplinen, Mann und Frau jeweils, und am Freitag zwischendrin, schön im Sandwich, der Mixed-Parallel-Team-Event, wo mit der Schweiz und mit Österreich bereits für ein Halbfinale qualifiziert anfängt und mit Viertelfinals, wo vier weitere Mannschaften müssen austragen, unter anderem Andorra, wo man das Gefühl hat, dass die irgendwie, also die haben das letzte Aufgebot gebracht, nicht einmal ihre Juan Verdú heisst, Johan Verdú heisst, glaube ich, der gut andorranische Skifahrer, der Top 20 Fahrer ist im Riesenslalom, kann man glaube ich sagen, oder Top 30 mindestens. Der hat auch keine Zeit gehabt. Also Andorra, die hat irgendwie Kioskverkäufer oder so müssen auftreiben, hat dann überraschenderweise gegen Norwegen verloren in ihrem Viertelfinale. Ja, und dann ist der Zauber relativ schnell vorbei gewesen, weil man dann, ja, zwei Viertelfinals, zwei Halbfinale, ein Finale und ein Sieger, der sich niemand wirklich begeistert hat dafür, Norwegen. Doch unsere liebe Kollegin Bettina Brühlhardt, vor Jahren auch etwa die zu Gast gewesen da. Und über Frau Fussberg hat sie, glaube ich, gewettet auf Norweger. Sie hat sich gefreut. Am letzten Freitag ist ein grosser Jubel ausgebrochen im Büro zwischenzeitlich. Aber sie ist die einzige Gewinnerin eigentlich von diesem Tag, weil sie ist wirklich eine Schande. Und jetzt kommst du und sagst, die Schande von Soldeo ist das gewesen. Und jetzt kommst du und sagst wahrscheinlich super mehr davon.
Absolut, ja. Wenn schon, dann schon. Also die Parallelwettbewerbe haben für mich einfach etwas, habe ich schon mehrfach gesagt. Und von der Meinung rucke ich auch nicht ab, nur weil die Fies das nicht lustig findet offensichtlich und es gleich durchführt, was absurd ist. Also, wenn schon, schöpfst du ja einen gewissen Wert daraus. Und wenn das so wäre, dann würden ja die Besten mitfahren. Also, eben gerade der von dir angesprochene Andorra, was ist der, aus Andorra.
Ja.
Schon seltsam genug, dass dort irgendwie Skifahrer gibt, die in der Weltspitze mitmischen.
Ja gut, sie haben
und nicht Bergen, einmal der oder? Will mitmachen bei dem Parallelwettbewerb. Ich glaube, dass die meisten von diesen Skifahrern überlegen sich gar nicht, ob sie es lustig finden, sondern sie hören einfach von irgendjemandem, das ist nicht gut und dann macht man es nicht.
Ja, außer Andrea Ellenberger, die ist jetzt glaube ich bei jedem von diesen Events dabei gewesen. Teamleaderin.
Das scheint mir mit Abstand eine von der, was soll ich sagen jetzt, von denen sind, die am meisten überlegend offensichtlich, die den Wert gesehen von dem Parallelwettbewerb, auch für den Zuschauer vor allem, der dann ja sieht, wer schneller ist.
Ja.
Und sich nicht mal so auf irgendwelche Aussagen von Experten verlassen, die dann behaupten, oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht, jetzt hat er eine halbe Sekunde verloren und bei der nächsten Zwischenzeit ist er grün und dann sieht man, dass er trotz dem Fehler eben schneller war, noch, weil er vielleicht das woanders,
aber weiß das, ich was. Das Problem hat man ja jetzt gelöst. Also es ist am Weltcup-Finale wieder zum Einsatz gekommen. Die Zwischenzeit, die Live-Zwischenzeit im Riesenslalom, wo du im Prinzip jede Sekunde siehst, wie sich der Vorsprung oder der Rückstand entwickelt von der Fahrer auf die aktuell führende Person.
Das ja, aber wo schaue ich denn am Schluss hin? Muss ich die ganze Zeit auf die Zahlen schauen?
Hin und her
schauen. Dann sehe ich gar nicht mehr, wie der fährt.
Das ist jetzt eine reife Prüfung für einen Fernsehzuschauer. Ja. Weil, also, viele gehört auch schon, unsere Skireporter haben sich auch schon umgelost im Weg. Aber es gibt viele Leute, die dem kritisch gegenüberstehen. Aber die zwei entscheidenden Leute finden es gut. Unser Formel 1 Reporter Roger Benoit und ich sind nämlich der Meinung, dass es
eine
hervorragende Idee handelt.
Lass jetzt mal zu, Herr Gysi. Das ist so. Wenn ich in meinem Sofa sitze, mit einem Herdöpfel, der schon getrieben hat, dann will ich mich nicht selber überfordern mit irgendwelchen Zahlenbeispielen, die ich muss verfolgen und gleichzeitig sollte ich das Rennen schauen. Dann will ich möglichst einfache Darstellung von dem,
dann
was passiert.
Dann schau einfach das Rennen.
Darum möchte ich gerne Parallelrenner schauen, wo ich genau sehe, welcher das schneller ist. Mhm. Und im Notfall sogar noch sehen, auch warum. Nämlich, weil der eine keinen Fehler macht und der andere schon. Mhm. Und dann gewinnt der.
Aber wenn ich jetzt einfach, um die Lanze noch fertig zu brechen, wenn ich auf der animierten Strecke rechts auf dem Bildschirm sehe, wie nach dem Fehler plötzlich der Vorsprung wegschmilzt, wie sich plötzlich ein 20-100. Vorsprung in einen 13-100. Rückstand verkehrt innerhalb von wenigen Sekunden. Ich finde das sehr anschaulich. Es funktioniert aus meiner Sicht recht gut. Ich glaube, man muss das Hirn oder irgendwie so die Gewohnheit, das ist ja alles gewohnt. Einfach, man muss dazu kommen, dass man nicht permanent, das stimmt natürlich, auf die Haribo-Schlangen überschaut, auf die farbige und was dort passiert, sondern im Prinzip von Zeit zu Zeit checkt man wieder, wie steht es eigentlich und eben, wenn der Fehler passiert, dann wird es interessant, wenn er vor einem Flachstück kommt. Und das habe ich ein paar Mal, gerade im Mannerriesenslalom, sehr eindrücklich gefunden, jetzt am Wochenende. Wenn der Fehler gerade vor einem Flachstück passiert, dann schmilzt die Zeit davon, so richtig gehend. Also, das hat schon Potenzial. Man könnte es noch ein bisschen schöner darstellen, da bin ich einverstanden. Aber ich glaube, das kommt. Aber jetzt reden wir immer über so Begleiterscheinungen.
Ja, gut, die sind ja für mich als Konsument wichtig. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, wenn ich dann Ski schaue auf dem Sofa, vor dem Fernsehen, meistens noch etwas anderes mache. Im letzten Beispiel habe ich gerade die Biografie von den Beastie Boys noch gelesen, gleichzeitig sehr empfehlenswert übrigens. Da geht natürlich die Aufmerksamkeit stiften. Muss ich schon sagen, dann schaue ich wieder her, wenn grauer wird am Bildschirm, wenn irgendetwas passiert ist, dann ist es aber meistens akut. Spot. Also dann liegt schon einer in irgendeinem A-, B- oder C-Zone, wie die auch immer heissen. Ja. Aber sonst die Abläufe, ja, ich schaue dann bei der Zieleinfahrt wieder her. Vielleicht bin ich nicht richtig, was ich beklagt habe, wenn er schon die Aufmerksamkeit nicht aufbringt, um alles lückenlos von oben bis unten verfolgen.
Aber der Odermatt hast du geschaut?
Ja.
Und?
Ja, ich bin begeistert. Was soll ich so sagen?
Ja. Muss man so sagen. Also es ist...
einmalige Leistung.
Es wäre ja... Es hat sich also im Ansatz noch dramatisch angekündigt, wegen dem Wetter. Es ist um die 2000 Punkte gegangen, die 2000 Punkte-Marke von Hermann Mayer, was es zu knacken gab. Und der Odermatt hat gewusst, er muss mindestens dritt werden für das, um das zu schaffen. Nach dem ersten Lauf mit grossem Abstand führt er sie. Und das haben sie im Fernsehen nicht schlecht gemacht. Regelmässig hat man die dunklen Wolken gesehen, die irgendwie von der einen Seite immer näher und näher gekommen sind. Und du hast gewusst, eigentlich mit diesem riesen Vorsprung aufs Podest schafft er es wahrscheinlich so oder so. Aber was, wenn jetzt die Wolken plötzlich kommen, kurz bevor er aus dem Starthaus muss und sich entladen und entweder Sturm oder Regen oder Schnee oder ein Gemisch aus all dem bringen und dann das Rennen entweder abgebrochen wird, dann gibt es auch keinen Punkt. Oder man muss irgendwie runterfahren und hat plötzlich eine Piste, die nicht mehr taugt. Und dann haben wir den Salat. Und dann ist er aber aus dem Starthaus und hat irgendwie noch einmal, ich glaube auch im Wissen, so wie ich ihn verstanden habe nach dem Rennen im Interview, im Wissen, dass es Piste nicht so gut ist, dass er wahrscheinlich noch mal Gas geben muss, noch mal richtig einen rausgehauen. Ich glaube, die zweitbeste Laufzeit war es. Also, noch einmal ist es ein extremes Zeichen von der Dominanz abgegeben, so zum Schluss. Noch einmal rasch, während sich andere über die Ziellinie schleppen. Aber so das Wetterrennen nicht nur gegen Gegner, sondern auch noch gegen die Meteorologie. Oder nein, Meteorologie ist es nicht, gegen die Witterungsbedingungen. Jörg Kachelmann war nicht involviert. Das ist irgendwie
die Bucheli.
Bucheli, genau. Das wollte ich sagen. Nein.
Ja, was wäre denn gewesen? Also gegen das Wetter kann man ja noch nicht ausrichten. Nicht mehr. Also man könnte wahrscheinlich schon. Wäre dann aber wieder einen unverhältnismäßigen Aufwand, wenn man irgendwelche Bomber in die Luft schicken. wo die Wolken wieder vertrieben mit irgendwelchen Massnahmen.
Gut, das ist der Vorteil, wenn man, wie der Johann Elias das will, der Vizepräsident in China zum Beispiel Rennen austreibt. Dort ist das wahrscheinlich relativ unbürokratisch möglich.
Ja,
nicht, dass wir das gut heissen, aber...
Nein, wir nicht. In China gibt es wahrscheinlich auch keine grossen Proteste dagegen, würde ich mal sagen, von irgendwelchen Klimaaktivisten. Sind wir froh, ist es nicht so weit gekommen. Aber fertig sind wir ja noch nicht.
Ja, jetzt kommt der Höhepunkt.
Am Wochenende ist noch Schweizer Meisterschaft und meine erste Frage ist natürlich, gibt es dort ein Parallelrennen?
Du fragst etwas, was ich dir nicht sagen kann. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Da habe ich mich nicht damit beschäftigt. Es würde mich überraschen, sagen wir es mal so. Was ich kann sagen, das kann man bei uns schauen, online, blick.ch. Wir übertragen das im Stream. Unsere Ski-Experten Marcel Perren und Matthias Germann, Männer, Frauen, Reporter, kommentieren das jeweils. Und also die Zahlen von der Vergangenheit zeigen, dass das auch tatsächlich auf ein gewisses Interesse stößt bei den Zuschauern. Das, also die Skisaison, es ist so, es hat seinen ganz eigenen Charme, weil logischerweise es fahren ein paar Schweizer, dann sind auch noch andere zugelassen und dann kommen dann relativ schnell, ich habe natürlich so die zweite, dritte Reihe, dann sieht man dann schon auch Unterschiede, wie man so einen Riesenslalom zum Beispiel kann bestreiten oder eben auch nicht. Also ich kann nur empfehlen, da reinzuschauen. Aber Parallelrennen, also ich kann mich täuschen, aber ich glaube es nicht, dass wir dir da weiterhelfen können. Sorry.
Muss es nehmen, wie es kommt in dem Fall.
das Leben
es ist gibt kein auch Pony kein Experiment auf. Dort, nehme ich an. Oder dass man etwas Neues ausprobiert. Also die von uns schon angesprochenen Varianten mit der Slalomabfahrt oder irgendwelche, ja, etwas Neues einmal ausprobieren. Man tut das alles so ein bisschen erstarrt in irgendwelchen Strukturen, die man ewig schon kennt. Beruft sich dann auf Tradition, ja, und eben, wenn mal etwas, ich weiß nicht, ist Parallelrennen ist ja auch nichts ganz Neues. Im Gegenteil, das will man wieder tilgen aus dem Programm, aber irgendetwas, wo ein bisschen, ja, mal Innovation reinbringen in den Weltcup-Zirkus.
Also, meine, wenn man
mindestens bedenkt, mal für die Wettbewerb, sag jetzt mal, wenn man dann eine WM macht, ist auch wieder alles gleich. Und dann geht es gleich weiter. Dann kann auch die Schweizer Meisterschaft, ist auch wieder alles gleich. Dass man dort mal vielleicht einen neuen Wettbewerb ausprobiert. Eben etwas einstreut, zum Beispiel Pause beim Skiwechsel, dass man muss Klimmzug machen oder weiß ich was, oder herausgefordert wird von einem Schachspieler oder vielleicht eher von einem
ein wildes Tier.
Mühlenspieler oder Eile mit Weile.
Ein Eisbär, wo man aber nie genau weiß, wie hungrig das er gerade ist.
Ein Eisbär?
Aha.
Ja. Wenig praktikabel. Stell dir vor, Tierschützer hast du sofort auf dem Plan. Dann vereinigen sich die mit den Klimaschützern. Was hast du denn nachher, wird die Schweizer Meisterschaft abgesagt? Diverse Gründe. Vielleicht kommt es noch regnen, schneien, winden,
ja blitzen, den Eisbär donnern. Gut behandeln. Oder man tut einfach in Arosa einen von diesen Braunbären weiss färben für ein Wochenende.
Da kriegst du schon wieder Ärger mit den Tierschützern.
Lebensmittelfarbe.
PETA.
Wieso?
Ja, das darf man nicht.
Wieso nicht?
Weil das...
Der Braunbär ist in der Identität verunsichert.
Stell dir vor, wenn man die einfach anders anmalen würde, um irgendwelche Leute zu unterhalten damit, dann wärst
ja, ich sehe das Problem.
Du bist ein Zirkusartist, wo man aus einer Kanone in ein Netz schiesst, wie es früher passiert ist, macht man ja auch nicht mehr zum Beispiel.
Ja, also es kommt darauf an, wie man schminkt, ja.
Also ein Tier anmalen, zwecks Unterhaltung, finde ich.
Ja, also dann müssen wir halt den Eisbär. Ich habe ja gesagt, wir nehmen einen Eisbär. Du hast gefunden, es geht nicht. Ja, das ist die zweitbeste Lösung.
Ja, aber einen Eisbär nehmen ist auch nicht gut.
Was ist denn besser? Luchs.
Wieso muss es ein Tier sein? Man kann ja irgendwelche Wettbewerbe veranstalten, wo nicht erstens mal ein Tier gezwungen wird, um Sachen zu machen, die es nicht will. Gut, so Skifahren, fressen.
Ja, also,
hat es vielleicht noch Lust, ein Eisbärchen?
Ich glaube auch, das finde ich, ist jetzt vielleicht noch, also, ist mal etwas Neues. Also die Tiere
das sagen das ja auch nicht alle Tage. Das wird kompliziert.
So ein unberechenbares Element. Oder vielleicht, dass die Wechselzone ist gleichzeitig noch in einem von den Schiessplätzen der angrenzenden Biathlon-Anlage. Dass man ein bisschen schauen muss, wenn dass man... Ja, ich weiß nicht, es ist jetzt, ich würde sagen, es ist noch nicht ganz spruchreif, die Idee.
Oder wie wäre es, wenn es mit... mit Langlaufskien mal so eine Abfahrtsstrecke drauf.
Das hat man natürlich schon gemacht. Das heisst Telemark. Die haben, glaube ich, WM diese Woche. In Mürren. Kann man gehen. Amelie Remo-Wenger, eine von der grössten von der Geschichte, Telemark. Also, ich meine, der Schweizerische Skiverband ist ja nicht wirklich gut sprechen auf die aktuelle FIS-Spitze. Von dem her wäre das schon. Warum nicht? Mal da ein paar Sachen ausprobieren, denen zeigen, wie man es auch machen könnte, statt immer nur sagen, es passt uns nicht, Kritik üben, sondern einfach mal machen und dann zeigen, wie es besser ging. Ja, vielleicht ist das ein Ansatz, du hast recht. Die irre Slalom-Abfahrt.
Mit diesem Schlusswort wechseln wir das Thema.
Und es wird immer noch besser.
Genau.
Die Schweizer Fußballnazi spielt am Wochenende ihre erste EM-Qualifikation, spielt EM 2024 ist es, was darum geht. Und die Chance ist einigermaßen erklärungsbedürftig. Szenario folgendes: Wir spielen gegen Belarus. Die dürfen noch mitmachen. Trotz russischen Angriffskrieg und der eigenen Verbündetheit mit den Russen in diesem Krieg gegen die Ukraine. Und der Match wird aber auf neutralem Boden ausgetragen, weil Belarus natürlich kein Heimspiel austragen kann. Und wo spielt man? In Serbien. Weil in Serbien die Weißrussen noch erwünscht sind, scheinbar, noch genommen werden. Und die UEFA sagt, ja gut, dann müssen wir dort spielen. Machen wir das halt. Ob jetzt da gewisse Spieler von der Schweizer Fußballnationalmannschaft eine Geschichte haben oder nicht, mit diesem Land in den letzten Jahren, das ist uns eigentlich gleich. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ist ein bisschen seltsam, fast schon bizarr, muss ich sagen.
Also man muss dazu sagen, es findet hinter verschlossenen Türen statt, also es wird ein leeres Stadion sein.
Was ist das für ein Prinzip? Also, ja, ich weiß nicht, man versucht ja immer noch, vor allem von Seite vom Sport her, zu betonen, dass man sich nicht in Politik einmischt, was auch ein Witz ist, weil es schon längstens passiert, was ja auch richtig ist. Also man soll das mal vergessen. Aber dann muss man schon sagen, also die Konstellation, dass eine Kriegspartei ist, man darf mitmachen, finde ich streng genommen ein bisschen abwägig. Ehrlich gesagt, da müssen wir konsequenter sein. Können wir da nicht ändern an dieser Stelle? Dann frage ich mich aber schon. Nachher, ja, wenn die Schweiz offensichtlich in diesen Länderspielen gegen Serbien sieht man einmal, dass da Gemüter ein bisschen überkochen. Es gibt historische Vorbelastung zum Teil von gewissen Spielen, die wir haben. Die Frage mich dann ist aber schon, ja, aus dem Grund kann man dann nicht gegen die spielen oder nicht dort spielen. Das finde ich dann auch ein bisschen schräg. Also es gibt ja so Rivalitäten, sagen wir mal, wo dann halt gleich ausgespielt werden müssen, sodass man das ganze Programm auf den Kopf stellen und sagen, die können nicht gegen die spielen, das will man ja im Sport nicht.
Aber das gibt es.
Ja, es gibt es, aber das sollte man nicht dulden. Dann muss man sagen, ja gut, also entweder geht es um den Sport, oder es geht nicht um den Sport.
Aber wir spielen ja nicht gegen die Serben.
Nein, wir spielen in Serbien.
Eben, aber nicht gegen die Serben.
Aber das darf ja kein Problem sein, wenn wir in Serbien spielen.
Es wird ja auch funktionieren. Es ist einfach
also, das grösste Problem grundsätzlich ist, dass Belarussen, oder wie wir früher salopp gesagt haben, die Weißrussen dürfen mitmachen. Da frage ich mich schon, was das für ein Prinzip ist. Also, die Russen sind ausgeschlossen, aber die, die ihnen ja, Leute und Gebiete zur Verfügung stellen, um ihre kriegerischen Handlungen auch unterstützen, die dürfen mitmachen. Finde ich sehr seltsam. Mir fehlt im Ganzen Kontext immer wieder an den Protest der Spieler, muss ich ehrlich sagen. Die machen es sich zu einfach, indem sie immer sagen, ja, wir spielen ja nur. Also wenn Spieler sagen würden, nein, das machen wir nicht, gegen die spielen wir nicht fertig, dann müssen wir halt mal schauen, wie weit das dann das geht mit der Konsequenz. Und da bin ich sicher, dass die UEFA schnell mal zurückkrebs und sagen, gut.
Ja, das ist ein spannender Gedanke, aber jetzt in dem Fall, also bin ich dann gleich wieder bei den Verbänden. Du hast du Eva angesprochen, der Schweizerische Fußballverband, der sich auch auf den Standpunkt stellt. Wir können da jetzt nicht mehr machen. Auf einen relativ juristisch geprägten Standpunkt. Bei den Russen war man zum Beispiel sehr schnell gewesen, wie auch als Swiss Olympic, zum sagen, man wollte die nicht dabei haben. Bei den Belarussen hat man jetzt mehr Hemmungen. Ich finde es schwierig, vor allem ja am Wochenende ein Gutachten gelesen von einer Expertin im Auftrag vom Deutschen Olympischen Sportbund, meine ich, ist es gewesen. Was ich genau mit dieser Thematik, also da ist es vor allem um Einzelathleten gegangen, ist aber auch das gleiche Thema, ob es zulässig ist, russische und weißrussische Athleten, Athletinnen auszuschliessen. Und dort ist man zum Schluss gekommen, ja, das ist zulässig, weil es zwar auf den ersten Blick eine Diskriminierung ist, jemanden aufgrund von seiner Nationalität auszuschließen, nur musst du dann abwägen, inwiefern das für einen ukrainischen Athlet diskriminierend ist, wenn der Angreifer oder jemand, der die Nation vom Angreifer unterstützt, da seine Plattform überkommt. Und in irgendeiner Form, gerade bei jetzt in diesen Staaten, ist ja dann Sport und Staat oft sehr nah miteinander verknüpft. Also man könnte schon argumentieren, offensichtlich, dass man auch bei den Belarusen muss den Stecker ziehen
muss. Also bei denen müsste man ja jeden Stecker ziehen. Also selbst ohne den Angriffskrieg mit der Unterstützung von Belarus hat man ja eigentlich schon innenpolitisch gesehen genug Gründe, um Belarus aus dem Verkehr zu ziehen. Hockey, der Internationale Hockeyverband hat müssen zurückkrebsen aufgrund von dem Wahlergebnis, das es gegeben hat dort. Vor, wann ist das gewesen?
Zwei Jahre,
das wo man dann die WM entzogen hat. Und dort ist der Ukraine-Krieg noch weit weg gewesen. Krim war zwar schon annektiert gewesen von den Russen, das ist aber viel früher passiert. Dort hat man noch nichts gemacht. Aber die Verbindung zwischen Belarus und Russland, die ist ja dort schon offensichtlich gewesen. Aber dort ist es auch mal um die innenpolitischen Probleme gegangen. Und dort hat man dann ziemlich schnell gehandelt. Und nur schon von dem her könnte man eigentlich sagen, Belarus, nein, lassen wir nicht mehr mitmachen.
Aber dass die Spieler etwas unternehmen, das hast du jetzt nicht ernsthaft erwartet, auch nach dem, was in Katar passiert war. Und wenn wir jetzt auch...
Ja, aber irgendwann müssen die Spieler dann die Spieler schon mal auch über Verantwortung übernehmen. Oder man hört jetzt vielfach, da geht es dann um die Sportlichen, um die Mehrbelastung, die es gibt durch die immer mehr aufblätter und ausgewalzten Wettbewerb. Siehe WM zum Beispiel, wo mir zwar Spass macht, wenn es mehr Spiele gibt, muss ich jetzt zugeben. Da bin ich nicht ganz uneigennützig. Ich sehe mich schon auf dem Sofa den ganzen Tag Fußballmatch schauen. Ja, nehme ich. Aber solange die Spieler nichts sagen, wird da nichts passieren. Die Spieler sind ja eigentlich das Kapital, das all die Verbände haben. Die haben ja selber nichts. Also was wollen die verkaufen? Fähnli. Ja. Zum Beispiel? Die können Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Turniere organisieren. Wenn die Spieler nicht kommen, der Athlet. Dann müsste der Athlet schon irgendwann mal sagen, vor allem im Fußball, jetzt ist es dann genug. Also mehr wollen wir nicht. Aber solange das nicht passiert. Im Moment haben die Verbände ja, vor allem die FIFA, einfach das Gefühl, sie können machen, was sie wollen. Und es ist auch so.
Reden wir noch ganz kurz über das Aufgebot von der Schweizer Nazi. Es gibt noch ein paar spannende Personalien drin. Dominik Schmid von GC. Man hätte es nicht gedacht. Wieder mal ein Grasshopper dabei. Spannende Personalien hinten links oder auf der linken Aussenbahn. Jemand, der es, denke ich, verdient hat, das kann man so sagen. Solide Leistungen jetzt eigentlich in der ganzen Saison. Ironischerweise Basler, der sich auf Zürcher Boden mit in die Nazi reingespielt hat. Sehr originell finde ich den Jeremy Frick, den man aufgeboten hat, noch last minute als Ersatzgoalie, der nachrückt. Wo ich mich dann gefragt habe, wie viel die beste Goalie also in dieser Superliga ist, dass man ihn muss aufbieten von Servet. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ich glaube, es ist einfach, wenn man auf Serbien geht und denkt, okay, also wenn einer auf Krawall gebürstet ist, wenn einem einen blöd kommt, dann der Jeremy Frick, der in jedem Interview schon mal grundsätzlich flucht. und Bärbeissigkeit ausstrahlt. Also ich glaube, das ist eine reine präventive Massnahme, dass man ihn mitnimmt.
Ist das wirklich der richtige Weg?
Ich weiß es nicht.
Wenn man da so viel Konfliktpotenzial hat gegen Belarus in Serbien, sollte man ihn in der deeskalieren?
Das ist eine gute Frage. Die kann man sich stellen. Offensichtlich hat Murat Yakin einen anderen Weg gewählt.
Gut.
Ist Erdan Shaqiri nicht dabei? Schwächig?
Grundsätzlich sagt man schon, ja. Also, die Weltmeisterschaft, aufgrund von dem, was dort gelaufen ist, nicht unbedingt. Also, in dem wegweisenden Spiel gegen Portugal ist ein Haufen schief gelaufen. Und ja, das zu beurteilen aufgrund von einzelnen Personalien, ich glaube, das wäre ein bisschen verfehlt. Die sehen ihn nicht jederzeit spielen. Darum, ja, ich bin grundsätzlich, habe ich einen gewissen Verdacht gegen die amerikanische Fußballliga, dass dort nicht erstklassiger Fußball praktiziert wird. Mag mich aber irren. Natürlich wird dort auch gut gespielt. Aber ob das vergleichbar ist mit dem Level, das wir in Europa haben, ewig wird das nicht mehr gehen. Also, wenn die Schweiz international will, konkurrenzfähig bleiben, würde man irgendwann mal so sagen, gut, ja. Aber
also bis jetzt war er immer einer, der den Unterschied ausmachen konnte. Also ich will ihn das einfach beweisen, dass er es nicht kann,
ja,
und
so lange muss man ihn bringen. Schon. Wieso? Ja.
Aber also jetzt ist er nicht dabei, weil er angeschlagen ist und darum lässt sich da für einen Nationaltrainer auch nicht wahnsinnig viel machen. Was erwarten wir denn jetzt von diesen zwei Matchen? Zuerst in Serbien und nachher gegen Belarus und nachher gegen Israel?
Ja, wenn man realistisch ist, muss man zwei klare Sieger erwarten. Ich glaube, alles andere wäre ein bisschen... Da würde man sich etwas vormachen. Also man gehört immer wieder zu Recht auch, finde ich, dass man sich der internationalen Spitze zumindest annähert. Anekdotisch hat man die ganz Grossen erinnern an DM auch schon mehr als noch geärgert, hat sie auch geschlagen. Also das ist schon möglich. Nur passiert das nicht im normalen Rahmen in der Regel, sondern besondere Verhältnisse herrschen. Also du spielst gegen einen krassen Aussenseiter in einem K.O.-Spiel, wo dann plötzlich Verhältnisse ein bisschen auf den Kopf gestellt werden, was ja mit der traditionellen Rollenverteilung dann auch möglich ist. Aber im Alltag, sage ich jetzt mal in so einer Qualifikation, muss man vor allem seiner Favoritenrolle gerecht werden. Und ich glaube, das ist dann auch der Beweis dafür, dass man eben einen Schritt gemacht hat. Wenn man das schafft, dann ist man mindestens mal in der Nähe von der Top-Nationen. Ja. Darum muss man auch erwarten können, dass da diskussionslos Siege eingefahren werden.
Ja, also ich meine, es ist auch nicht die härteste Gruppe in der Geschichte, die man bekommen hat. Die Weißrussen, dann Israel, Andorra schon wieder. Mal schauen, ob einer, der im Team-Event mitgefahren ist, auch dort mitschaut in ihrer Nationalmannschaft.
Oder ob es noch Briefträger dabei hat, zum Beispiel.
Zum Beispiel Rumänien, Kosovo sind nachher die weiteren Gegner. Also,
ja. Rumänien hat einen beispiellosen Absturz erlebt.
Das ist im Fußball.
Die haben früher einen Spieler gehabt. George Hagi.
Hatschi haben wir gesagt, Hatschi. Aber das ist vielleicht falsch. Weiß es nicht. Der Karpaten Maradona, hat man ihm gesagt. Ja, das war noch vor einem Messi. Heute würde man Karpaten-Messi sagen.
Ja, Bulgarien hatte Stoichkov, ein Riesenspieler, der allerdings auch ein Esel hatte, der Stoichkov hatte. Also das war ein anderer.
Mit dem Gulasch-Maradona gesagt.
Bulgar, der einen der Esel geschlagen, der auch Stoichkov geheißen hat. Ich weiß es nicht mehr. Aber es wird jetzt. Jetzt verzetteln wir uns schon.
Grosse Fußballer, aber die Bulgaren spielen nicht gegen uns. Es sind die Rumänen. Ja. Und doch. Mit also der Schweizer Fußball immer prägt, mit dem Fußballer Moldovan zum Beispiel. Wir erinnern uns, eine von der grössten Sternstunden in der Geschichte von Schweizer Radio und Fernsehen. Der Risiko hat die Sendung geheißen, oder? Die Quiz-Sendung, die beschissen worden ist. Und wer noch?
Ist das Adrian der Mutu, Trick oder?
Ja.
Das ist der die Antworten schon kennt.
Der hat, ja, wie lange ist das her? Das muss... Ja, man könnte nachschauen, wenn der Moldovan Ende 90er, Anfang 0er in der Schweiz gespielt hat. Wie ist das gegangen? Man hat in der Hauptprobe probt mit den gleichen Fragen, die nachher in der Sendung gestellt wurden. Quizfragen.
Und das ist natürlich
irgendwelches Publikum
ein einmaliges Konzept.
Und einer von den Kandidaten hat sich offenbar schlau gemacht und hat die Antworten dann auswendig gelernt. Und muss aber irgendetwas durcheinander gebracht haben. Und aufgeflogen ist er, wo er, ich weiss leider nicht mehr, auf welche Frage geantwortet hat, der Fußballer Moldovan.
An welchem Tag ist die Schweiz Moldovan?
So. Ja, es ist die Antwort auf eine Frage. Also eine Zeit lang ist ja in einem gewissen Teil von Zürich Moldovan wirklich die Antwort auf eine Frage gewesen. Die, was mit einem einst so stolzen Grasshopper-Club gehalten haben, die hätten das unterschrieben. Von dem her gar nicht so abwegig. Aber auf jeden Fall ja, auch ein Rumän gewesen.
Apropos einst so stolz. Mercedes muss in der Formel 1-Saison unadure.
Ja.
Die hat dann fast leiden. Nein, es hat nicht gehabt. Aber Tatsache ist, dass ein Getränkehersteller fährt Ferrari und Mercedes um die Tore, was absurd genug ist. Ist
das Eptinger Mineralquellen, oder wer?
Red Bull, wo Flügel verleiht, buchstäblich. Die Flügel so nutzt, dass man eben das Auto mit größtmöglichem Abpressdruck auf der Strecke haltet. Klingt denen am besten. Was mich ein bisschen erstaunt bei dem Ganzen ist, Red Bull überführt worden, der Budget Budgetdeckelverletzung. Also hat man das gewusst, die haben zu viel Geld ausgegeben, obwohl man gesagt hat, mit dem Budgetdeckel sorgt man dafür, dass es eine gewisse Ausgleichheit gibt, hat man nicht geschafft. Ross Brown weiss ich noch grossspurig angekündigt, wer verwünscht wird bei diesem Tatbestand, dann werden Punkte, möglicherweise sogar eine WM, aberkannt und abgezogen. Was ist passiert? Nix.
Ja, also Red Bull, nicht
ganz. Ja gut, wir sind gewisse, was haben sie?
Buss hat es gegeben, oder?
Ja,
und Windkanalzeit hat man verloren.
Windkanalzeit haben sie verloren, dann, wo sie sie nicht mehr gebraucht haben, nachdem der Schaden schon angerichtet ist. Weil man nämlich das Budget dem verletzt, wenn es wichtig ist. In dem Fall war es, wo die Systemänderung kam. Also man hat umgestellt auf neue Regeln. Neue Auto quasi, also hat man ein neues Auto müssen entwickeln und hat keine Basis mehr gehabt. Und dort hat Red Bull das Budget überzogen. Das heisst, die haben sich einen Vorteil verschafft, wo du nicht mehr los wirst.
Aber das ist noch ein spannendes Thema, oder? Weil ich glaube, also wenn ich es richtig verstehe, ist es kompliziert festzustellen, was jetzt neues Budget reinpasst und was nicht.
Das ist ja der Krux dran, ja.
Ja, Red Bull stellt sich auf den Standpunkt, dass man irgendwie 400'000 Dollar oder Euro, ich weiß es nicht, Cateringkosten mit eingerechnet hätte, also Lachsbrötli oder so, keine Ahnung, wo jetzt da angeblich zum Verhängnis werden, was natürlich Blödsinn ist. Also vielleicht stimmt das, aber die 400'000 Dollar hättest du dann nicht mehr anders können ausgeben, wenn sie hättest müssen abrechnen.
Genau.
Man ist lange davon ausgegangen, dass es grössere Beträge sind. Ist dann vielleicht auch immer Interpretationssache. Da ist man auf jeden Fall zu dem Urteil gekommen. Und jetzt, ja, mindestens, gut, vielleicht wäre es einfach noch schneller.
Noch schneller als sie selber.
Wenn es die Bremse nicht gegeben hat. Also würde nochmal mit 2 Zentimeter mehr davon fahren.
Man muss sich jetzt damit abfinden, dass der Rückstand, wo sich Mercedes und zum Teil auch Ferrari eingehandelt hat, also Red Bull hat es fertig gebracht, nicht nur das schnellste Auto zu bauen, sondern auch das zuverlässigste, was in dem Zusammenhang nicht dafür spricht, dass es irgendwann mal noch spannend wird. Also die Briten haben ja schon Red Bull schon gratuliert zum WM-Titel 2023 mit Verstappen und Red Bull. Man muss sich auf nächstes Jahr konzentrieren, noch weiss ich nicht, was besser werden soll. Also wenn der Vorsprung bleibt, und das hat die Vergangenheit gezeigt, die, die vorne sind, die bleiben vorne, bis wieder eine Regeländerung kommt.
Ausser Ferrari ist vorne am Anfang, wie letzte Saison. Dann?
Ja, gut.
dann nicht.
Schnell mal gemerkt, dass glaub, Ferrari ist auch verwünscht worden, wie es beim Benzin manipuliert haben.
Aber nicht letzte Saison.
Nein, nicht letzte Saison. Da hat man sie ziemlich, ist halt relativ einfältig, weil das Benzin, das kann man ja analysieren, dann hat man das Ergebnis weniger durchdacht als die Budget-Tricksereien bei Red Bull. Oder die Firmen gründen inzwischen diverse Schwester, Brüder und Onkelfirmen, wo dann, ja,
du kannst den Onkelfirmen.
Am Schluss heisst es dann, ja, das ist nicht unsere Firma, die dann die Frontflügel im Windkanal testen lassen hat dort. Nein, das gehört nicht zu uns und so weiter. Also das ist wahnsinnig komplex. Offensichtlich ist der Wille gar nicht um, dass man Ausgleichheit herbringt. Und da sind die Amerikaner im Rennsport viel lieber, die machen es einfacher, die sagen, wir gehen den Piloten einfach gleiche Auto her und dann wissen wir, wer der Beste ist nachher. Voilà. Das kann man nicht ganz vergleichen, weil Formel 1 natürlich immer auch ein Herstellerwettbewerb war. Nur jetzt unter dem Einfluss von der neuen Besitzer, Liberty Amerikaner, hat man eigentlich erwartet, dass sich das ein bisschen ändert. Aber das ist einfach nicht im Interesse von Red Bull vor allem. Ja, die vorne sind, die wollen nicht, dass sich etwas ändert. Das ist ja logisch. Aber man muss sich bei Ferrari und Mercedes also schon Gedanken machen. Der Rückstand, vor allem Mercedes, wo von einem Konzept ausgegangen ist, wo völlig anders ist als das von Red Bull. Und das hat meiner Meinung nach nichts mit diesen schlanken Seitenkästen zu tun, weil der Abtrieb wird im Moment ja vom Unterboden erzeugt. Das ist der aerodynamische Fortschritt gewesen, den man gemacht hat. Man hat all diese Flügel und die Elemente, die man überall hergebaut hat, zum Beispiel am Unterboden, hat man entfernt. Das heisst, der Unterboden generiert den aerodynamischen Abtrieb. In der Regel. Jetzt wird es wahnsinnig nerdig. Du hast
etwas gesagt, Entschuldigung.
Haben wir verzettelt.
Was mir ja noch aufgefallen ist, Achtung, weg vom Unterboden. Red Bull muss auch ein bisschen aufpassen. Weil irgendwo scheint jetzt doch schon ziemlich eine Eiszeit ausgebrochen zu sein innerhalb vom Team. Also zwischen den zwei Fahrern, das hat man am Wochenende gesehen, das herrliche Bild gegeben vom Checo Perez, der das Rennen gewonnen hat, Pole Position gehabt, Sieg heimgefahren Max Verstappen vom 15 aufs 2 führen. Und dann lässt sich der Perez lovieren von den Mechanikern, der sonstigen Crew dort, nach Erfolg der Zieldurchfahrt. Und nur einer in diesem Jubelpulk jubelt nicht. Nämlich der Vater von Max Verstappen, der Jos Verstappen, der wirklich wie eine Säule, völlig versteinert steht er dort und schaut irgendwo am Perez vorbei, wo so herzend durch die Menge durchgeht und einer nach dem anderen an seine Brust drückt. Und man denkt sich so, ja, also erstens, die Verstappen sind doch ein Schraubenlocker. Also Jos ist schon...
Jos, der Boss.
Da hat man auch schon mal die ein oder andere Räubergeschichte gehört, dass er, ein gewisses Temperament mindestens hätte. Und der Max ist ja dann auch in allem, was er tut und wie er sich äußert, jetzt nicht gerade, strotzt jetzt nicht vor Warmherzigkeit.
Überhaupt
nicht. Also dort frage ich mich dann schon, also ist ein exzellenter Fahrer offensichtlich, aber wenn ich mir daneben Lewis Hamilton anschaue, der irgendwo eine Abklärtheit, Souveränität ausstrahlt, was jetzt auch geschafft hat in Saudi-Arabien, wo dann das Menschenrechtsthema auch wieder aufkocht, trotz dem Formel-1-Maulkorb seine Botschaft platziert hat auf subtile Art und Weise. Das ist eine andere Kragenweite. Man wünscht sich so einen dann wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht zurück. Wobei, der hat selber mit einem der George Russell nebenan, das ist auch ein furchtbar langweiliger Typ, oder? Ich glaube, das ist einfach ein guter Autofahrer, aber also, der könnte auch irgendwie so Profi-Golfer sein oder so.
Oh.
Denkst so.
Ja, wäre ich auch gern.
Bitte, gang doch. Gang nehmen wir anders an, ich will dich nicht zulassen.
Nein, der langweilt
mich jetzt wirklich zu Tod.
Gut, also Lewis Hamilton ist früher, bevor er 7-mal Weltmeister war, ist zum Teil auch ungemütlicher Zeitgenosse gsi, furchtbar auf sich selber fokussiert und konzentriert. Zum Teil auch gelbögelt. Ich meine, wenn du 7-facher Weltmeister bist, fällt es natürlich einfacher, an der Weltmeister zu spielen und das zu geben. Also, ich bin auf der Seite von Lewis Hamilton, eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit. Der Max Verstappen hat das Verkrampfte noch in sich, das irgendwie wie kindisch Verkrampfte, wo man auf, Themen umreitet, wo man eigentlich als Erwachsener sagt, ja gut, also muss denn das sein? Also jedes kleine Detail und kaum kommt mal ein Angriff, fällt völlig Souveränität und
Jos gibt dann auch einen Ellbogen mit.
Der Jos ist auch nicht in der Lage, eine gewisse Größe zu zeigen, das finde ich dann schon, das ist sehr klein kariert, muss ich schon sagen. Also dass man dem Perez, wo man ja weiss, ist Nummer 2, und das hat der Max letztes Jahr auch demonstriert, der ist am Tor gefahren, sinnlos. Also man weiss dort, wie die Rollenverteilung ist. Da kann man doch dem einmal gratulieren. Und mit dem Mitfeiern, da gewinnt man nur an Ansehen und an Respekt von der Gegnerschaft. Das wird jetzt nie ein Stallkrieg ausbrechen bei Red Bull. Also für das sind Verhältnisse viel zu klar und die sind auch in Stein gemeißelt. Also man sieht ja, der hat... im zweiten Qualifying-Abschnitt hat man, glaube ich, 6/10 abgenommen. Das ist eine Welt im gleichen Auto. Darum, die Frage stellt sich gar nicht. Darum, die Reaktion nachher aus dem Verstappenlager, das verbrämt dann aus dem Schmollwinkel nachher. Es war ja nicht sein Fehler gewesen. Das macht es ja noch einfacher. Eigentlich, du musst damit rechnen, dass irgendwann mal etwas passiert im technischen Bereich. Oder? Dann hat er halt nicht können vom Eis starten wie üblich. Und die Leistung war ja riesig gewesen nachher, vom 15 auf das 2. Also nur der Perez war schneller gewesen, weil er natürlich einen riesen Vorsprung hatte. Darum hat man mal können darüber lachen und sagen, ja, gut gemacht, Jacko. Aber du weißt warum.
Ja, also es wäre ja der Moment, um den Kollegen ein bisschen bei Laune zu behalten. Jetzt kann man sagen, es gibt ein paar Millionen Gründe, warum man sonst bei Laune sein könnte, okay. Aber so im Sinn von einer fruchtbaren Zusammenarbeit, wieso nicht, oder? Also hätte man jetzt von einem Max Verstappen ein bisschen mehr, der Holländer sagt man, eine gewisse Relaxedheit nachher, ein bisschen mehr, das gewünscht, was Klischee hergibt.
Und also
das,
Max, das, geh nochmal in den Coffeeshop.
Kann man dort vergessen. Zum Beispiel.
Entspannend.
Zum Beispiel. Vielleicht nicht direkt vor dem Rennen. Das würde ich nicht empfehlen. Aber ich weiß auch nicht, wie das in Jeddah ist, ob dort Wie sind die Coffeeshop-Szene in Saudi-Arabien?
Dass die das entspannt sehen.
Ausgesehen. Von dem her, ja, können wir das weglassen. Und George Russell diskutieren wir ein anderes Mal aus. Aber das ist so, der und der Lando Norris, das ist wirklich,
oh, nein, der
die
Lawrence, müssen
beide weg.
Nein, das ist die fantastisch,
der Norris. Die beide so wenige wie möglich.
Ist das wahr?
Ja, die gehen,
aber das sind so, das Lando Norris ist ein Typ mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung.
Ja, furchtbare Ausstrahlung.
Nein, der ist auch sehr beliebt bei der jüngeren Kundschaft, weil er sich eben auch natürlich, ja, aus dieser Generation auch so zu benehmen weiss, wie es die jungen Leute eben gerne haben. Ich finde, der macht mir einen grossen Eindruck.
Gut, du bist natürlich die Stimme von der Jungen, du bist Gen Z. Du bist der Vertreter von der Gen Z.
Nein, ich bin ja als Fan von den Beastie Boys, wenn ich mich schon geoutet habe. Natürlich die beiden Verbliebenen, die noch leben, leider. Adam ja auch tot. Die betonen ja auch wieder, sie sind zwar über 50, aber das interessiert sie nicht, sie sind immer noch. Sie sind immer noch Kinder im Geist.
Ja, aber das interessiert wiederum Gen Z nicht. Ich sage, doch, du bist über 50.
Ja, ja. Fertig. Man muss sich auch nicht immer darum kümmern, was die anderen von einem halten.
Was wir uns müssen kümmern darum, ist die Zeit, die läuft und läuft und läuft.
Machen wir vorwärts.
Ist okay. Es geht rund. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommst, aber in den Playoffs ist ein bisschen Wild West ausgebrochen. Oder sogar ein bisschen sehr. Interessanterweise in einer Serie wie Zug Rapperswil geht es im Moment am höchsten her. Ja gut, ja. Biel-Bern ist auch
eine
runde Veranstaltung, kann man sagen.
Dort haben wir als Einzelereignis Christi Domenico natürlich, aber es hat jetzt schon Übergriff genommen auf andere Spieler. Auch aber Rappi Zug, dort geht es tatsächlich zu und her. Ich muss sagen, das Gesamtbild, ich finde es nicht gut. Ich schaue zwischendurch auch schwedisches Hockey. Wenn dort in der Playoff hart gespielt wird, dann sieht das ganz anders aus als bei uns. Also die verlassen die Grenzen vom Erträglichen eigentlich nie. Und bei uns ist es blitzartig so weit, dass die Leute Nerven verlieren. Oder dann siehst du wieder Check, wo man nicht wegsehen. Man sieht hohe Stöcke, man sieht Schwalben vor allem auch. Also durch das Band
von
vielen Spielern, die nicht geahndet werden oder viel Sport nachher die Busse kommen. Aber die Aktionen, die wir zum Teil gesehen haben auf dem Eis, ich spreche die Checks an von hinten, die es gegeben hat. Einer bestraft, der andere, der fast noch schlimmer war, vom Irvine gegen Zürcher Bachhofner. 2 Minuten nachher, aber glaube nicht einmal von den Checks, sondern wegen am Lautmatchblatt übertriebener Härte, weil es nachher noch eine Auseinandersetzung gegeben hat. Hohe Stöcke, die nicht geahndet werden, Stockschlag auf den Kopf von Nico Gross, von Zug, von Michael Jordan, Gross, der den Helm verloren hat, Stock auf den Kopf, auch nichts passiert. Ich frage mich schon, was die Liga studiert da. Also, den Eindruck muss man unbedingt verhindern, dass da Wild West ausbricht während der Playoffs. Man will mehr Intensität. Härte hat grundsätzlich im heutigen Hockey eigentlich nichts mit Ausrasten zu tun, sondern mehr mit Einstecken, Mobilität, Zweikampfhärte, Böcke abdecken. Natürlich gibt es mal einen Check zwischendurch, den man in der Quali nicht sieht. Soll es auch geben. Aber auch das geht sehr gut, ohne dass man austickt. Oder? Und bei uns habe ich das Gefühl, ist dann sehr schnell die Grenzen überschritten. Vielleicht auch, weil man in der Quali halt nicht an die Grenzen geht von der Intensität, sondern dass er wie auf einen Knopfdruck muss Playoff-Atmosphäre sein und dann verliert man halt schnell Nerven. Und die Ausrede ist nämlich, ja, es geht um viel. Ja,
ja, aber
das allein, das ist bei anderen, in anderen Nationen auch nicht gegeben.
Also die Ausrede finde ich heute sowieso nicht, weil wenn man NHL schaut zum Beispiel, beste Liga der Welt, manchmal hat man das Gefühl, eine andere Sportart, gerade in den Playoffs, und dort siehst du auch einen Unterschied in der Intensität zwischen Regular Season und nach einem Playoff-Match. Also das ist, hast du das Gefühl, greifbar. Also das ist auch offensichtlich, dass in der Quali, in diesen 82 Qualifikationsmatch nicht jede Mannschaft immer an Grenzen her muss oder über Grenzen drüber. Und man bringt es gleich her. Also vielleicht ist es auch schon ein Ausbildungsthema, dass wir, ich weiss nicht, ob man zu wenig einstecken lernen in jungen Jahren, ob man zu wenig lernt, ich weiß nicht, verlieren, Frustrationstoleranz, ob man das verlehrt hat. Weil, also, kurios wird es ja dann, wenn man anfängt, Sachen machen, die tatsächlich mit der Sportart an und für sich nicht viel zu tun haben. Also, den Stock, das lernt man relativ früh. Ich bin zu jeder Zeit für meinen Stock verantwortlich. Banal kann man sich merken. Und das hilft dann auch, um nicht allzu grosse Diskussionen zu haben, wenn es um höhere Stöcke geht, wo irgendeinem Gesicht bereicht wird, sagt man, ja, stimmt, dumm gelaufen. Wenn dann der Stock mehr oder weniger noch als Waffe eingesetzt wird, oder mindestens als als, was ist das, als Requisit beim Versuch, den Gegner irgendwie zu drangsalieren. Also für das gibt es ja dann keine Erklärung. Tut mir schon leid. Und so Checks von hinten sind ja dann auch so eine, sind dann auch so eine Sache. Dort gibt es vielleicht noch den Impuls, den man hat, okay. Aber es wirft so ein bisschen das Licht auf unser Hockey, wo man sich fragt, sind wir wirklich so weit, wie wir manchmal das Gefühl haben?
Ich glaube, diese Frage kann man beantworten. Wir sind es nicht. Das kriegen wir auch immer wieder mitteilt von anderen Nationen. Aber was ein Unterschied ist natürlich, und das wird oft vergessen, wir dürfen uns schon mit dem schwedischen Hockey vergleichen, im Teilbereich, nicht in allen, aber grundsätzlich gleicher Kontinent, fast gleiche Voraussetzungen. Es ähnelt sich vielfach. Wir haben ja auch viele Schweden bei uns, auch viele schwedische Trainer oder aus der schwedischen Schule. Ein grosser Unterschied ist, in Schweden versucht man, wenn immer in der Qualifikation, auf die Back-to-Back-Spiele zu verzichten. Das ist ein einfacher Grund.
Also aufeinanderfolgenden
Tag. Ja, also am nächsten Tag wieder spielen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Bei uns ist das Praxis aus rein ökonomischen Gründen, weil man einfach sagt, so verdient man mehr Geld, weil man sich die Tage aussucht, die am publikumsträchtigsten sind. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag. Wobei Sonntag ja auch schon wieder gewisse Vorbehalte rum sind. Und das versucht man in Schweden zu verhindern, wenn es immer geht. Das heisst, die Spieler haben genug Erholungszeit, also können sie die Intensität auch aufschrauben. Bei uns stellt man schon fest, dass der Back-to-Back, vor allem der Back nachher, der dann halt nicht mehr, ja, verständlicherweise die Spieler in der Quali dann nicht mehr so zur Sache gehen, oder? Und das wäre eine Möglichkeit, und man könnte korrigieren, wenn es nicht nur ums Geld gehen würde. Oder wenn schon auf Kommerz geschwätzt wird, dann finde ich, sollte man auch auf die Spieler schauen und nicht nur auf das Publikum. Oder ja, man findet immer einen Haufen Gründe, wieso das jetzt gerade an dem Tag wieder gespielt werden muss. Es sind einfach die besten Tage zum Tickets verkaufen. Ja, okay, aber man findet wirklich einen Mittelweg, einen Kompromiss, wenn man das wirklich wollen würde. Sportliche Gründe. Aber auch dort muss ich sagen, die Spieler, die werden entweder nicht angehört oder sie melden sich nicht zu Wort. Aber dort müsste ja, wir haben ja die Spieler, mehr oder weniger Vereinigung ist es, SIPU, wo darf mitreden, wo dann halt dort auch mal müsste, das Wort auf die Waagschale legen und schauen, ob sie irgendetwas können ausrichten können. Und sonst gibt es immer noch Medien, die in dem Fall sehr dankbar wären, wenn sich die Spieler mal wehren würden, wenn so Probleme nur angesprochen werden. Dann kann man darüber diskutieren, vielleicht findet man eine andere Lösung. Aber das nachher so quasi Fingerschnipp, jetzt ist Playoff und dann verlieren die Leute Nerven. Ja, und im Playoff spielst du ja nicht Back-to-Back.
Nein.
Genau dort machst du es nicht.
Dort nervt dich der andere. Nicht, weil erst gestern ein anderer vor der Flinte hast, sondern weil es wieder der gleiche ist, der kommt. Und noch dein Nach, bis du dich nicht mehr schmecken nach 7 Spielen.
Genau.
Aber ja, jetzt bin ich gespannt. Es sind sehr enge Serien, das kann man sagen. Ja. Also eigentlich durchs Band, selbst bei Genf Lugano, wo ich jetzt davon ausgegangen wäre, dass das ein relativ kurzer Prozess wäre. Es scheint nicht der Fall zu sein. Wo sehen wir eine Überraschung?
Genau dort, wo du angesprochen hast, also Lugano, ja, man hätte also gedacht, Game 1, Lugano 10, das wird eine eindeutige Sache. Die Widerborstigkeit, die Widerstandskraft von Lugano, die ist eindrücklich und Genf muss dort alles auspacken, wenn es weiterkommen. Ist übrigens auch sehr spannend zum Schauen, die Spiele sind wahnsinnig intensiv geführt. Bisher hat man dort das Gefühl, es ist noch einigermaßen im Rahmen, aber man merkt so langsam, wie es hochkocht. Wer Zeit und Lust hat, darf gerne die Doku bei MySports schauen, wo wir bei uns bei Blick auch anteasern. Da geht es um Trash Talk und ein besonders lustiges Duell dort, Richard gegen Julian Walker von Lugano, wo sich Tee geben, wo es darum geht, ja, die haben es ja dort nicht mehr wählen, du verdienst 700'000, für das musst du schon ein bisschen mehr zeigen und noch strübere Sachen. Sehr lustig zum Reinschauen, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Lugano Game rausgekegelt dort. Aufgrund von dem, was ich jetzt gesehen habe. Bei anderen Serien, bei Bern, weiß ich nicht. Der Sieg im Biel, okay. Aber die Goalie-Leistungen dort auf beiden Seiten. Biel wird wieder mit dem Säteri spielen, dann sieht es anders aus. In den anderen Serien, Zürich-Davos, ja, kann alles passieren. Das ist wieder eine Aussage.
Das ist Analyse. Das ist eine sehr gute Analyse. Und mit diesen Worten gehen wir zum Endspurt, würde ich sagen.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir zuerst über Premier League. Bei Fulham ist das Aufsehenerregendes passiert, obwohl der Felix Magath mittlerweile schon länger weg ist, weil wir mit Schrecken jedes Mal wieder feststellen.
FA Cup, Viertelfinale, Man U, eigentlich keine Chance gegen Fulham, überraschenderweise. Und dann passiert die Szene, was in der zweiten Halbzeit, kurz vor Schluss, eine Viertelstunde vor Schluss, Hands von Willian. Schiedsrichter geht schauen, zuerst tickt der Trainer aus von Fulham, rot. Dann kriegt der Willian rot, nach dem War. Und schließlich noch der Mitrovic, der den Schiedsrichter rumschupft und beschimpft. Also drei rote Karten innerhalb von wenigen Sekunden. Wenn noch ein Nachspiel hat, Mitrovic muss, glaube ich, mit 6 bis 10 Spielsperren
weg. Liegt an dem Back-to-Back-Spielplan?
Gut, das ist ja das Vorbild vor allem. Englische Woche wird immer noch gerne gebraucht, das geflügeltes Wort. In der Schweiz ist auch geshootet worden. IB hat Basel geschlagen.
Ja, und wie? Man könnte davon reden, dass sie filettiert worden sind, die armen Basler. Erst gerade noch im Europacup Sternstunde gefeiert, nachher müssen auf Bern und dort, ja, also ich habe den Match geschaut, in der Pause ist der Kasim Adams gefragt worden, ob man nicht ein bisschen Glück gehabt hätte, dass man noch nicht in Rückstand sei, und er hat dann gefunden, nein. Das war, glaube ich, der einzige Mal im Stadion, das man so sieht, inklusive den 10 anderen Basler. Aber gut, was willst du sagen, wenn im Pauseninterview so Sachen gefragt wird? Ja, am Schluss eine sehr klare Sache. Marvin Hitz wieder mal Penalty gehabt, bevor er nachher selber noch einen hätte verursachen müssen und dann doch noch einen kleinen Bock geschossen hat. Also ist er so ein bisschen der Mann von der Woche. Aber IB, das kann man sagen. Ich glaube, jetzt kann man langsam das Blumenbouquet für die meisten vier Richtung Bern losschicken. Einfach schauen, dass man es immer ins Wasser stellt, dass es nicht braun wird, schon zu früh. Basu, apropos, wir bleiben kurz. Basu und Marvin Hitz Bratislava geschlagen. In der Conference League, im Penalty-Schiessen, Hitz zwei Penalty gehabt, jetzt kommt Nizza.
Ja, es gibt keinen Grund dafür, dass man die nicht ausschlagen könnte. Also, das ist ein Fußball, ja, hast PSG, gute Mannschaft dahinter dran, aber das Niveau dort, also da kann Basel durchaus mitheben. Gibt dann eine gute Chance. Nizza wird mehr Druck haben dort in dem Duell. Was wir auch noch anschauen, ist WM-Quali.
EM-Quali? Wie du sagst, EM-Quali, korrekt. EM-Quali.
Ich habe noch gedacht, die EM-Quali kann nicht sein, die ist ja noch weit weg.
Ja, gut,
die 104 Spiele.
Es müssen sich so viele Teams qualifizieren, dass man früher muss anfangen. Das macht schon Sinn. Italien, England,
genau,
schöne Affische. Da dürfen wir sich ja tatsächlich darauf freuen. Es macht Laune. Ich habe jetzt gerade wirklich festgestellt, es ist ein Match, ist am Donnerstag. Ich bin dann in Italien, knapp hinter der italienischen Grenze. Eigentlich noch clever eingefädelt, aber es steckt überhaupt kein Kalkül dahinter, reiner Zufall. Ich glaube, England gewinnt das mit 2-0. Schließlich spielt man gegen jemanden, der ja nicht am letzten grossen Turnier dabei war.
Also schau, jetzt ist es so. Bei England fehlen diverse Spieler, unter anderem auch Marcus Rashford. Der Southgate ist auch ein bisschen am Experimentieren. Da ist auch schon Kritik geraten. Man sieht gerade ein, warum. Darum Italien, wo, wenn die an der WM nicht dabei gewesen sind, dann können sie nachher auch durchlaufen, das weiss man. Jetzt werden sie wieder irgendwie 30 Matches reingewinnen und mit dem mindestens einmal, wenn nicht anfangen, dann weiterfahren. 2-0 für Italien.
Also gut.
Der Fall ist klar.
Vilignonto macht wenigstens eins von denen.
Oder bereitet es vor, wie am letzten Wochenende, mit einem schönen, mit einer tiefen Flanke in die Mitte auf den 11-Meter-Punkt und nachher gibt es das Goal. Irgendwie also so etwas.
Wir schauen an.
Und informiert.
Von wo auch immer.
Und Vorsicht im Verkehr.
Ja, es kann böse enden.
Nicht Nerven verlieren.
Jemand im Herrn Kessler anrufen und dann haben wir den Schlamassel. Danke vielmals fürs Zuhören. Nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Wiederhören.
Ade.
Pro und Konter.